Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Ausgabe von UX for Health von Katharina Engel UX. Heute bin ich mit Leo Rinzer im Gespräch, der aus dem Studium heraus zusammen mit seinen Mitgründern eine Gesundheits-App entwickelt hat. Neben den Hürden als Early-Stage-Startup erzählt Leo davon, wie man es schafft, auch als Nicht-Mediziner Zugang zu den wissenschaftlichen und medizinischen Experten zu bekommen. Mein Name ist Katharina Engel und heute zu Gast bei mir ist Leonard Rinzer. Als Co-Founder der Digital Assistant Glace will er Menschen mit Typ 1 Diabetes helfen, durch Sport einen gesunden Umgang mit ihrer Krankheit zu finden. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir, Leo, und ich würde dich bitten, dass du dich einmal den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellst.
Hallo, vielen Dank für die Einladung schon mal, Katharina. Freut mich, hier heute da sein zu können und ein bisschen was über Glace zu erzählen. Vielleicht zu meiner Vita, das ist die Frage, wie weit man da mal geht. Ich gehe immer so in Meandern. Ich habe tatsächlich meine Vita angefangen so ein bisschen in der Musik. Ich war früher in meiner Jugend, war ich in einer Rockband. Das war irgendwie spannend. Später ging es dann in Richtung Studium, wo ich dann wusste, hey, ich möchte jetzt mich mehr ausleben im Design, in der Produktentwicklung. Das war für mich ganz klar. Und habe dann aber noch gesehen, irgendwie ist dieser Management-Aspekt wahnsinnig spannend für mich, weil ich einfach gemerkt habe, hey, da möchte ich direkt reingehen. Bin dann so durch mein Studium durch, habe währenddessen auch eine Trainee-Stelle in einem mittelständischen Unternehmen gemacht und bin dann über diverse Projekte durchgegangen. Also sowohl im Studium gab es schon einige Projekte, dann habe ich zusammengearbeitet später mit E.ON, mit einem Space-Tech-Startup, mit Aurora-Tech, mit BMW zusammen, mit Airb haben wir Projekte gemacht und bin dann schlussendlich bei Fraunhofer geendet, weil ich einfach gesagt habe, hey, dieses High-Tech und Deep-Tech, also diese Technologieforschung interessiert mich wahnsinnig. Und da möchte ich tiefer rein. Und dann Hightech und Deeptech Startups war so mein Thema. Und da bin ich dann einerseits über Fraunhofer das erste Mal reingesprungen und danach an die Unternehmertum über das Manager More Stipendium. Und da ging es dann richtig los. Da habe ich dann gemerkt, hey, da sind Startups, das ist super cool, was da vorangeht. Genau. Und dann darüber habe ich tatsächlich auch meine Co-Founder kennengelernt, Margot und Michelle, die auch Teil des Stipendiums sind. Also da werden dann auch verschiedene Leute zusammengebracht, um eben ja, potenzielle Teams zusammenzuführen. Und so ist dann Glace entstanden. Und genau, mittlerweile arbeiten wir seit 1,5 Jahren an Glace, sind auch Part an verschiedenen Inkubationsprojekten und Förderprogrammen. Und genau, freuen uns auf die nächsten Jahre.
Klingt total spannend und Glace wird auch noch im weiteren Gespräch auf jeden Fall nochmal Thema werden. Ich finde, du hast einen sehr guten Überblick gegeben und ich will mich immer am Anfang erst ein bisschen eingrooven in das Thema Digital Health. Das ist ja auch ja, die Überschrift und du hast auch im Vorgespräch das Wort Sexiness verwendet von Digital Health Apps oder ja, digitalen Gesundheitsanwendungen. Und auch da werden wir ein bisschen genauer darauf eingehen heute. Und deswegen würde mich interessieren, welche Apps im Kontext von Gesundheit, Wellbeing, Fitness nutzt du eigentlich selbst? Also was findest du da besonders ansprechend?
Das ist super spannend, da ich sage, okay, so die Haupt-Apps, die ich nutze, sind meistens Apps, die mir vor allem auch abseits des Designs irgendwie ja, helfen. Und das ist für mich vor allem Notion. Notion ist für mich ein absolutes Goldstück an der Applikation, weil ich dort mein gesamtes Wissensnetzwerk mit Projektmanagement etc. aufbauen kann. Und zwar von privat bis Unternehmen. Das würde ich so sagen, ist so tatsächlich sogar meine Lieblings-App, wenn ich darüber spreche.
Und du würdest sagen, auch Notion ist ja eigentlich ein Task-Management-Tool. Genau. Würdest du sagen, das trägt zu deinem Wellbeing bei?
Es trägt absolut zu meinem Wellbeing bei. Also ich bin unglaublich, also mir ist es wahnsinnig wichtig, so strukturiert durchzugehen. Ich bin ein wahnsinniger Planungsmensch. Das heißt, ich plane von der Jahresplanung skaliere ich runter bis zur Tagesplanung, was ich tue. Und das mache ich auch jeden Tag in Notion. Und das für mich, also das steigert die Lebensqualität für mich unglaublich. Obwohl ich jetzt sagen würde, Notion ist von der UI tatsächlich schon ein bisschen komplexer wie so ein anderes Tool.
Ja, ich glaube auch teilweise mit Excel-Logiken.
Genau, mit Excel-Logiken. Oder man kann hier und da mal so einen Teil coden, damit man irgendwie einen Automatismus hat, der zum Beispiel irgendwelche Tasks mir verschiebt, wenn ich die nicht geschafft habe oder mir den Fortschritt zeigt. Aber ansonsten bin ich ein absoluter Apple-Fan. Also das ist für mich einfach ganz klar, weil Apple diesen, ich liebe diesen Dieter Rahms-Stil. Dieter Rahms ist meine absolute Ikone. Okay. Und der hat das einfach unglaublich ja, beeinflusst. Und Apple hat so diesen emotionalen Aspekt noch dazu gebracht im Design. Und das finde ich einfach wahnsinnig spannend. Und das gefällt mir super gut. Also das heißt so, das ist eigentlich so meine Hauptinspirationsquelle Apple. Mhm. Und ich lasse mich da auch von so Hardware begeistern, um eben Software-Interface auch teilweise zu kreieren.
Ja.
Und ansonsten gibt es so ein paar Apps, die heißen Veri. Das ist so eine Nutrition-App, die mit Metabolic Health sich auch auseinandersetzt. Super Sapiens, was so eine Sport-App ist. Tatsächlich sogar OneDrop, was auch so eine Diabetes-App ist. Die finde ich, machen das super gut, weil die gehen wahnsinnig auf dieses UX ein. Also die haben super leicht zu bedienende Interfaces, packen extrem komplexe Systeme in ein sehr verständliches User-Interface. Und Levels ist noch so. Und das ist auch noch so eine App aus den USA für Metabolic Health. Finde ich auch noch super spannend.
Das heißt, du guckst nicht nur, was kannst du jetzt hier im deutschen Apple Store irgendwie downloaden, sondern du guckst auch, was passiert so global, was gibt es so für Trends in den USA?
Absolut. Also das ist, tatsächlich würde ich auch sagen, ich schaue, also die skandinavischen Länder finde ich super spannend auch so, aber sonst würde ich sagen, schaue ich eigentlich zum Großteil in die USA. Also auch die ganzen Beispiele, das sind alles Apps, also nicht alles, aber zum Großteil auch Apps, die aus den USA kommen.
Okay.
Genau.
Gibt es sonst irgendwie bestimmte Startups, die du immer auf dem Schirm hast, wo du sagst, das, was die irgendwie rausbringen, das ist immer einfach richtig cool?
Startups, klar. Also es gibt, an sich finde ich einfach das Thema schon mal cool, wenn Startups in dem Bereich agieren, also Healthcare, Digital Health. Und da ist so das Thema, da habe ich aber jetzt kein konkretes. Mhm. Natürlich, es gibt da wirklich wahnsinnig viele, weil wir auch sehr, sehr extensiv uns den Markt anschauen. Das heißt, wir haben am Anfang mit einer Competitor-Analyse angeschaut, wo wir uns wirklich so die 1000 spannendsten Startups in dem Bereich Metabolic Health etc. angeschaut haben und sind darüber dann reingegangen. Also sehr, sehr viele, aber jetzt keins, wo ich sage, das ist absolutes Startup, was ich immer auf dem Schirm habe. Außer vielleicht so die gesagten, also Super Sapiens finde ich da super spannend, OneDrop, Levels.
Cool, also da schaffen wir auch schon den Bogen wieder zurück zu deinem Startup, weil ich eben glaube, dass das ganz, ganz viel Zeit in Anspruch nimmt und klar, man muss sich mal vergleichen und abgrenzen, aber ich glaube, man muss auch ganz stark den Fokus setzen und mit viel Willenskraft und auch Glaube an das eigene Projekt da sich richtig reinhängen. Und ich habe mir so am Anfang gedacht, wie schaffst du als Student, dass du eben die richtigen Mitstreiter ins Boot holst, die medizinische Expertise haben. Also ich stelle mir das extrem schwer vor, weil du hast jetzt keinen Medizinabschluss. Das heißt, wie schaffst du dir den Zugang eigentlich zu den Experten, die du gerade brauchst?
Ja, da muss ich sagen, bin ich erstmal sehr privilegiert, aber wir auch als Team. Ich als Person bin sehr privilegiert, weil ich mit Margot und Michelle einfach absolute Top-Leute habe, die mit mir zusammenarbeiten und die einfach auch rausgehen. Und also wir gehen alle sehr, sehr stark nach außen und sagen, hey, wir haben hier ein cooles Projekt. Wir brauchen in dem Bereich vielleicht noch eine Expertise, die wir nicht zu 100% im Team abdecken können. Und was da eben der Riesenvorteil ist, ist, wir haben nicht nur die TUM, sondern vor allem die Unternehmertum. Mhm. Und die Unternehmertum ist das größte Entrepreneurship-Netzwerk Europas. Ja. Helmut, der Gründer, ist da auch der supportet auch so richtig seine Schützlinge und gibt da wunderbare Möglichkeiten. Und wir sind alle in diesem Manage & More-Stipendium. Und was man da eben bekommt, sind ein unglaubliches Netzwerk. Das heißt, wir haben tatsächlich nur durch dieses Stipendium Manage & More, würde ich sagen, schon mal ein so gigantisches Netzwerk bekommen zu diversen Leuten und über die konnten wir dann rangehen. Das heißt, wir haben eine Person gefragt und die hat dann als Multiplikator agiert und wir haben dadurch irgendwie, ich würde jetzt mal sagen, 20 weitere Personen gehabt, die wir fragen konnten. Natürlich auch von Fraunhofer aus, also aus der wissenschaftlichen Sicht habe ich dann ein sehr, sehr gutes Netzwerk aufgebaut, weil ich dort mich auch um diese MedTech-Themen gekümmert habe und kümmere. Genau, also das hat da relativ gut geklappt, dass man halt durch ein Netzwerk sofort die Person hatte, durch Fraunhofer, aber vor allem eben durch die Unternehmertum und Management. Und das ist dann gewachsen. Also das hat dann so skaliert, dass wir plötzlich, waren wir dann noch in anderen Netzwerken drin, wir waren in Inkubationsprogrammen, in Acceleratoren, wir hatten andere Förderprogramme und irgendwann hatten wir dann eine Person, die gesagt hat, hey Leute, das ist verdammt cool, was ihr macht. Ich möchte, dass ihr das auf dem Health Innovation Hub präsentiert. Also von dem Gesundheitsministerium, die Riesenveranstaltung in Berlin. Und das war so ein Kickoff. das war für uns wirklich ein Kickoff, muss man sagen. Da haben wir wahnsinnig spannende Leute kennengelernt, die uns dann weitergeleitet haben. Und vor allem, das ist das Coole, das muss ich sagen, das ist der absolute Luxus. Wir haben einen unglaublichen Support von außen. Also es sind so, so viele Leute, die sagen, hey, ist ein super Thema, ist so spannend, dass ihr da rangeht. Da könnt ihr wirklich einen Impact haben. Mhm. Und die supporten uns dann halt. Also das geht von Leuten bei Krankenkassen bis hin zu Ärzten und ja, leitenden Wissenschaftlern auf dem Gebiet in Europa, ja, die uns jetzt mittlerweile unterstützen und sagen, hey, hier könnt ihr, hier braucht, hier, also hier habt ihr die Mittel, die ihr braucht.
Ja. Wow, also würdest du sagen, dass Startups, die eine Dienstleistung im Gesundheitsbereich anbieten, dass die auch irgendwie die Chance haben, sich besser darzustellen, also dass da so die Türen schon offen sind, dass man die Türen sich nicht mehr irgendwie eintreten muss, sondern dass da von außen schon viel mehr Support da ist, weil es einfach ja Mehrwert hat, den ihr da generiert.
Also absolut, das ist definitiv so ein Thema, was ich auch gemerkt habe in so der Zeit, wenn man ein cooles Thema hat, wo man wirklich ja große Probleme löst, dann ist der Support, den man braucht, da. Also dann gibt es diverse Programme, Leute, die einen unterstützen. Ich bin mir der Lage schon bewusst, dass wir da sehr privilegiert sind wahrscheinlich, aber trotzdem ist der Support da. Also vor allem, wenn man das, egal ob man das bei Investoren sieht, da bin ich auch viel in Kontakt, man sieht bei Investoren schon, dieses Thema wird immer interessanter, immer mehr Investoren gehen rein, auch die ganz, ganz großen Investorenfonds. Viele Angels machen jetzt neue Fonds auf, wo man sagt, da geht der Fokus auch so mehr in dieses Thema Digital Health. Es gibt wahnsinnig große Startups, wo tatsächlich auch die Gründer und Gründerinnen schon wieder reinvestieren in Junge. Ja. Also da ist ganz, ganz, ganz viel und da geht noch mehr, aber der Support ist schon echt gut. Und ja, das ist ja auch so das, was Gründer und Gründerinnen in sich tragen müssen, so ein bisschen das, ich hole mir das, was ich brauche. Und ich glaube, das gibt's schon. Also absolut so dieses, ich will jetzt executen, ich will das jetzt ausführen, ich hole mir die Leute, die ich brauche.
Genau. Und du hast jetzt gesagt, Investoren, Mediziner, Wissenschaftler. Ja. Also du bekommst ja oder kommst in Austausch mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen ja, Schwerpunkten, Disziplinen. Hast du da irgendwie schon so ein Methodenset dir irgendwie überlegt? Oder sagst du mit Medizintechnikerinnen, da gehst du immer so um, mit Entwicklerinnen, Vorstellerinnen so, Investoren, da hast du schon immer dein Pitch-Deck, was du aus der Hosentasche holst. Also ja, kannst du da irgendwie ein bisschen davon berichten, was da so dein Learning ist?
Ja, absolut. Also ich glaube, das beste Tool, was es dafür gibt, sind wir als Team. Mhm. Also das ist einfach so, wir haben gemerkt, hey, wir haben alle unterschiedliche Stärken und haben uns da sehr intensiv auch auf dem Level auseinandergesetzt. Also als Team sind wir sehr viel zusammengewachsen und wir haben gesehen, hey, da ist die Person absolut gut und dann macht die Person das. Und da geht es gar nicht so viel mehr um Tools, sondern es geht eigentlich eher so um Ownership bei uns im Team, dass wir sagen, an dem Punkt macht die eine Person das. Genau, also das ist auch ein Riesenthema. Dieses, wie verteilen wir die Rollen so, dass wir optimal alle Themen abdecken können.
Also du hast ja gesagt, dass Startups, die eine Gesundheitsleistung anbieten, die im Gesundheitssektor unterwegs sind, dass die einen leichteren Zugang haben zu Investoren. Also findest du das auch gerechtfertigt und würdest du sagen, das sollte man vielleicht sogar noch stärker pushen?
Ja, vielleicht da müsste ich nochmal einlenken. Also ich definitiv, es gibt eine coole, wie soll ich sagen, es gibt eine starke Förderung davon. Aber der Zugang zu Investoren ist tatsächlich, würde ich sogar sagen, in dem Bereich ein bisschen schwieriger, weil natürlich auch das Risiko höher ist. Also im Bereich Digital Health, wir haben jetzt super viele Regularien etc., die das erleichtern, auch wenn wir jetzt so schauen auf Programme wie eine DiGA, das ist jetzt, also die erleichtert es einfach generell, Startups in dem Bereich auf den Markt zu kommen und neue Ideen voranzutreiben. Aber an sich würde ich schon sagen, dass es immer noch schwieriger ist, weil es natürlich, also wir haben immer so dieses Thema, wenn du gründen willst und direkt rausgehen willst und Kapital haben willst, dann machst du B2B SaaS, also Software as a Service im Bereich B2B. Da hat man einerseits in München ein Riesennetzwerk, andererseits ist es so, dass da extrem viel Geld drin ist, dass man schnell irgendwie das Risiko reduzieren kann und auch schnell sieht, bin ich an dem richtigen Thema dran, ja oder nein. Also da würde ich sogar sagen, es ist immer noch schwieriger, Kapital zu bekommen, aber ja, es ist trotzdem gut möglich. Mhm. Also wenn wir jetzt irgendwelche News hören von, dass es schwieriger ist zu raisen, also Geld aufzunehmen, das sind News, aber viele Fonds haben ja gerade erst ihre neuen Fonds geschlossen und müssen das jetzt investieren erstmal. Ja. Das heißt, da mache ich mir auch gar nicht so viel Sorgen. Genau.
Ja, aber klar, es ist ein gewisses Risiko, weil das ja auch immer an die Gesetzeslage gebunden Absolut. Ist. Also wie eben das E-Rezept, DIGAS, das sind ja alles Sachen, die im Gesetz verankert sind. Und das kann wieder zurückgedreht werden, es kommen neue Sachen hinzu. Das heißt, man ist immer in gewisser Weise abhängig. Wenn ich so Gesundheit und Geschäftsmodell in einem Kontext höre, da habe ich manchmal so Gewissensbisse oder ich denke mir so, gibt es da irgendwie Interessenskonflikte eigentlich oder kann man das super gut in Einklang bringen, also das Heilen von Menschen und ein gewinnbringendes Geschäftsmodell? Wie siehst du das?
Das ist eine super spannende Frage. Also da habe ich eine Sichtweise, wo ich sagen würde, es gibt gute Ideen, brauchen Geld, um zu funktionieren, um eben gute Leute zu finden, die diese Ideen mit dem Team umsetzen. Und damit muss man natürlich irgendein Geschäftsmodell bauen, was profitabel ist im Endeffekt. Aber, das ist auch ein Punkt, es gibt da natürlich jetzt auch Möglichkeiten, wie zum Beispiel der Staat helfen kann. Zum Beispiel durch solche Dinge wie die DIGA, dass man da eben schaut, hey, da hat man Möglichkeiten, irgendwie auch, ja, dass nicht der Endnutzer oder Endnutzerin auf den Kosten sitzen bleibt, sondern dass die besser noch übernommen werden können. Natürlich gibt es auch diese Reimbursement, also die Rückerstattungsmöglichkeiten über Krankenkassen. Aber das ist halt noch ein zusätzliches Tool, was es erleichtert, eben diesen finanziellen, die finanzielle Aufbringung nicht beim Endnutzer oder der Endnutzerin liegen zu lassen. Mhm. Also das denke ich, da gibt es gute Möglichkeiten. An sich bin ich aber ganz klar der Meinung auch, dass ganz wichtig ist, ein Geschäftsmodell zu bauen, was profitabel ist. Weil da bin ich einfach so aus dieser unternehmerischen Sicht der Meinung, wenn das nicht der Fall ist, dann wird diese Idee nicht lange überleben und sie kann auch zusätzlich ihre Wirkung nicht wirklich gigantisch entfalten. Also genau, ich sehe, das ist auf jeden Fall beides wichtig und natürlich gibt es da auch schon hier und da mal so Themen, wo man doppelt hinterfragen sollte, was wir tatsächlich auch machen, wie gestalten wir das Ganze jetzt aus und wie können wir da vielleicht noch eine Struktur schaffen, wie wir es ermöglichen, dass Endnutzer und Endnutzerinnen nicht finanziell belastet werden. Weil das ist unser Haupt, also das ist unsere Vision, denen das zu erleichtern, das Leben. Die haben sowieso schon einige Bürden und also wir wollen ihnen nicht noch zusätzlich eine aufdrängen, sondern wir wollen ihnen eben Bürden, die sie schon auferlegt bekommen haben, abnehmen. Und da ist es natürlich super wichtig, auch finanziell eben, ja, das so minimal zu halten wie möglich oder komplett sogar zu vermeiden.
Total, also das heißt, euch liegt das Wohl natürlich eurer Patienten oder eurer Nutzerin am Herzen. Ja. Und wenn du sagst, ihr überlegt, wie ihr die Nutzerin entlassen könnt, gibt es dann sowas wie Krankenkassenverträge, dass ihr sagt, es gibt ja andere Wege, man muss ja nicht nur eine DIGA werden, um übernommen zu werden und damit die Kosten getragen werden, es gibt auch noch andere Wege. Also was sind da eure
Vorlieben? Also Da würde ich jetzt gar nicht allzu tief reingehen, aber weil ich glaube, das sprengt definitiv den Rahmen. Ja. Aber auf jeden Fall gibt es ja diese ZPP-Verordnung, wo man reingehen kann. Es gibt an sich Selektivvertragsmöglichkeiten mit Krankenkassen. Und da gibt es einen ganzen Haufen an Optionen, wie man eben eine Rückerstattung ermöglichen kann. Und natürlich nutzen, also natürlich machen wir uns die auch zunutze in dem Fall, dass wir eben die Personen finanziell entlasten können.
Ja. Sehr gut. In dem Kontext würde mich auch interessieren, weil das ist meine These, dass vor allem im Gesundheitsbereich haben deutsche und europäische Akteure einen Vorteil gegenüber den globalen Tech-Konzernen wie Amazon, Apple, Meta, you name it.
Ja.
Weil wenn es halt darum geht, dass ich wirklich meine ganz persönlichen Gesundheitsdaten teile, da überlege ich vielleicht, weil wenn also Amazon weiß, was ich einkaufe, weiß, was ich abends gucke, weiß vielleicht, Google weiß, wo ich essen gehe, wo ich hinfahre mit dem Zug. Also man teilt ja schon sehr, sehr viel. Und wenn man das dann noch zusammenbringt mit den Gesundheitsdaten, ja, dann ist man tatsächlich irgendwann komplett gläsern. Deswegen ist meine Hoffnung auch da ein bisschen, dass, ja, jetzt wenn wir auf den Dachraum gucken zum Beispiel, dass da Startups, die gerade in den Startlöchern stehen, echt eine Chance haben, sich hier auch einen großen Marktanteil zu sichern und beim Thema Vertrauen, Datenschutz, Haftungsfragen auch wirklich vorne liegen. Weil man merkt ja auch, Amazon, wenn die könnten oder wenn die wollten, sagen wir mal so, dann wären die wahrscheinlich schon längst da. Aber ist ja noch recht zögerlich.
Ja.
In den USA, da rulen die mehr oder weniger schon den Gesundheitsmarkt, weil das sowieso alles sehr privatisiert ist. Und ich glaube, diese Verzahnung bei uns, also das gute Gesundheitssystem, was wir haben, wenn wir das verzahnen mit den digitalen Angeboten, die in der freien Wirtschaft entstehen, das sehe ich halt echt ein Benefit. Und das ist so meine Hoffnung. Teilst du diese These mit mir oder was ist da deine Meinung?
Ja.
Oder ja.
Spannende Frage. Tatsächlich, also ich schaue mir die sehr genau an, sehr, sehr genau, und wir auch als Team schauen uns die sehr genau an. Ich, weil ich auch ein persönliches Interesse habe, was Apple vor allem macht. Mhm. Und wir als Team, weil wir einfach sagen, klar, die darf man nicht außer Acht lassen. Also es ist schon wichtig, klar, sind jetzt nicht direkte Competitor, aber die haben eine starke Macht. Vor allem, wenn wir auf Apple und Google schauen. Also die finde ich sehr, sehr, sehr spannend, was sich da in letzter Zeit tut. Apple, wenn man jetzt so die Keynotes von Apple verfolgt hat, merkt man immer mehr, Apple hat gar nicht mehr so die wahnsinnig großen Produktinnovationen gehabt, außer die jetzt zum Beispiel diesen M1-Chip. Aber ansonsten gehen die eher so in diese Software und Privacy. Das heißt, Apple geht immer mehr schon drauf, hey, wir sind, wenn man sich mal so auch die, wir haben da so eine Analyse gemacht von den Werbungen, wenn man sich das genau mal anschaut, sieht man, hey, eure Daten sind bei uns sicher. Also so argumentieren die. Ja. Und Apple kaufen das, glaube ich, relativ viele Leute auch ab, weil die sich einfach sehr, sehr gut positioniert haben. Google hat es ein bisschen schwieriger, aber auch die gehen so in die Richtung. So, hey, passt auf, wir achten eure ja, Privatsphäre.
Ja.
Und die kriegen das wahrscheinlich auch gut hin, dass man denen das in den nächsten Jahren irgendwann mal abkauft. Und wenn man jetzt mal zurückschaut tatsächlich weiß ich das genaue Datum nicht, aber die WWDC von Apple, also die weltweite Entwicklerkonferenz, da haben sie auch schon in dem neuen iOS eine Möglichkeit vorgestellt, hey, wie kann ich Medikamente managen über Apple Health? Also da, die greifen da schon langsam an und ich bin mir relativ sicher, das darf man nicht vernachlässigen. Also die haben eine Power und ja, das sind total. wahnsinnig starke Personen, skillmäßig und auch visionsmäßig, die da dahinter stehen. Und wenn man Amazon anschaut, die fangen auch gerade an mit ihrem Healthcare-Solutions-Bereich irgendwie Daten in Europa, also die Datencenter in Europa zu bauen und noch mehr diesen Markt zu penetrieren. Wie können sie da reinkommen? Also ich glaube, da passiert sehr, sehr viel. Vor Meta habe ich relativ wenig Angst, weil ich glaube, dass die sehr, 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 sehr lange brauchen werden, bis man denen vertraut. Aber ja, also Angst ist auch jetzt übertrieben. Aber ich glaube, da muss man muss schon realistisch die im Kopf behalten.
Ja.
Und ansonsten denke ich, momentan haben wir noch den Vorteil, weil wir uns mit diesen ganzen Regularien auskennen. Klar, die kriegen die auch hin, aber das ist schon mal ein Wettbewerbsvorteil, sich damit einfach auszukennen und da reinzukommen.
Mhm.
Und ich finde es sehr, es ist manchmal anstrengend, aber es ist auch sehr gut, dass wir da eben ja so einen guten Datenschutz haben.
Ja, das stimmt. Und so, wenn man ja sich jetzt irgendwie Apple anguckt, was die da machen, die gehen halt eher auf die breite Masse. Also was gibt es für Tools, die man implementieren kann, die großen Mehrwert für viele bieten. Also wir haben so den Mainstream-Aspekt und wir haben so die Nische.
Ja.
Und eure App Glaze ist ja eher ein Nischenprodukt. Definitiv. Oder ist aus der Nische heraus entstanden. Denkst du, das bleibt auch perspektivisch ein Nischenprodukt? Oder könntest du dir auch vorstellen, dass man das dann erweitert?
Genau, also das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Frage, finde ich immer. Und vor allem diese Abgrenzung von, ist es ein Nischenmarkt oder eine Marktnische? Wir sehen uns da ganz klar in einer Marktnische. Also Nischenmarkt ist, der Markt ist abgeschlossen. Es ist ein kleiner Markt und wenn ich den beliefert habe, dann war's das. Bei der Marktnische haben wir gesagt, also wir haben uns das sehr, sehr breit angeschaut und haben gesagt, hey, das ist wunderbar, aber wir brauchen einen ganz klaren Fokus. Wir haben eine Vision, wo wir hinwollen, aber wir müssen irgendwo anfangen. Und da haben wir uns halt herausgesucht, hey, wo ist der Bereich, wo wir den größten Mehrwert liefern können? Einerseits für die Personen, andererseits aber auch von der guten Positionierung.
Mhm.
Und wir haben uns eben die Marktnische gesucht, wo wir gesagt haben, hey, Sport kann unglaublich viel tun, wenn man Typ 1 Diabetes hat.
Mhm.
Und generell bei Diabetes und haben gesagt, hey, da möchten wir rein, da möchten wir beginnen, aber...
Und habt ihr dann noch die Altersgruppe eingeschränkt? Genau.
Tatsächlich ja, aber gar nicht so eine starke Einschränkung. Also normalerweise hätte ich sie noch kleiner gemacht, in dem Fall haben wir gesagt, hey, wir können jetzt definitiv sagen, okay, ab 16 kann man diese App gut eigenständig benutzen, ohne dass man eben wirklich die komplette Zeit Support oder Verständnis von außen braucht. Andererseits haben wir immer gesagt, bis 30 nutzen die Leute das ohne Probleme.
Mhm.
Aber wir haben auch Leute, wir sind ja wahnsinnig viel im Austausch mit unseren Usern und Userinnen.
Mhm.
Wir haben Leute, die sind 60 und sagen, hey, das ist der Hammer, ich möchte das. Ich brauche das zum von Fahrradfahren über Wanderung bis hin zum Golfspielen oder bis hin zum einfachen Spaziergang irgendwie, wenn ich im Urlaub bin. Also das sind ja ganz, ganz viele Themen, Und genau.
Okay, ist ja dann schon eine sehr, sehr breite Zielgruppe.
Genau.
Habt ihr da irgendwie im Design drauf geachtet, also dass auch der 16-Jährige die App irgendwie ansprechend findet, aber auch der, ja, das ältere Semester, die Silver Ager, wie man sie nennt, auch die das benutzen können? Also dass das, ja, habt ihr so eine gemeinsame Sprache finden können?
Tatsächlich haben wir uns da schon fokussiert. Also klar, die könnten das auch nutzen, aber wir haben uns schon da klar fokussiert und gesagt, hey, von 16 bis 30 ist schon die absolute Kernzielgruppe, wo wir sagen, hey, die Leute, die haben auch vom Designverständnis, können wir die adressieren. Und was da tatsächlich spannend gerade ist, wie wir bestimmte Aspekte in der App-Nutzung optimieren können auf die Zielgruppe. Und da sind einige Themen, da möchte ich auch gar nicht zu tief reingehen, aber zum Beispiel so Themen, wie motiviere ich diese Personen, sind nochmal ein Unterschied. Also da gibt es verschiedene Herangehensweisen.
Also wie motiviere ich die Personen, dass sie die App auch weiterhin nutzen, um Sport zu betreiben, um an ihrer Gesundheit zu arbeiten?
Genau. Okay. Ja, vor allem so eine einfache und langfristige Integration in den Alltag. Das ist das Thema. Also die Integration in den Alltag der Personen.
Ja. Ja, ich glaube, das ist so bei allen Apps oder bei allen Tools irgendwie die Herausforderung, dass man nicht nur irgendwie so ein Single Sign-On hat und dann war's das. Also, dass man sich einmal, dass ein Nutzer sich einmal registriert, okay, sieht gut aus, einmal benutzt und dann vergessen. Mhm. Also, gibt's ja auch ganz oft sehr gehypte Apps, die dann wieder einfach vergessen werden, in Vergessenheit versinken. Ja. Nicht nur in der Gesundheitsbranche, auch, ich weiß nicht mehr, wie diese eine Podcast-App hieß. Die so gehypt wurde.
Das war Clubhouse.
Clubhouse, das ist halt so ein Beispiel. Mega gehypt und ich glaube, wahrscheinlich nutzen die jetzt gerade irgendwie 3 Leute oder so.
Ja.
Wäre jetzt meine Vermutung. Deswegen, das ist halt eine große Herausforderung. Und wenn ich da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf, ich finde das halt gerade im medizinischen Bereich noch mal sensibler vorgehen, weil man will ja auch nicht den Nutzern irgendwie was vorschreiben. Man will ja nicht, wie jetzt bei so einer typischen Kauf-mich-App oder Kauf-mich-Webseite, dass man da bewusst psychologische Trigger setzt, dass derjenige vielleicht jetzt das Oberteil kauft, weil er sieht, okay, das ist nochmal im Preis gesunken. Das sind ja so manipulative Ansätze, die genutzt werden. Jeder weiß das, aber im medizinischen Bereich ist das nicht erlaubt und ich finde das halt gut, das heißt, man muss sich andere Wege überlegen, wie man einen Nutzer, eine Nutzerin wirklich selbst dazu bringt, das zu wollen und auch nicht zu demotivieren, weil angenommen, die Werte verschlechtern sich oder angenommen, man fühlt sich an einem Tag schlechter als an dem anderen und man sieht das in der App, dass irgendwie der Verlauf vielleicht gar nicht besser wird, sondern schlechter, was in dem Krankheitsbild sehr, sehr gut oder sehr, sehr schnell passieren kann, muss man halt darauf achten, dass die App dann nicht eigentlich so ein Demotivator sogar wird.
Das ist witzig, weil ich wollte gerade tatsächlich, also die Situation ist nicht witzig, aber ich wollte gerade im Moment auch mal fragen, so nach deiner Sichtweise, also so du als Expertin für generell dieses User Interface und User Experience Design bei medizinischen Apps, wo siehst du da so die Hauptpunkte? Ja, vielleicht einerseits die Dinge, die man unbedingt erfüllen muss, andererseits auch so Herausforderungen.
Ja, also Stichwort Barrierefreiheit ist immer so ein bisschen uncool. Nicht ganz so sexy das Thema, aber total wichtig. Und nicht nur, um so krasse Edge-Cases zu bedienen, also nicht nur, um jetzt auch Nutzerinnen ins Boot zu holen oder dass sie eine App nutzen können, die vielleicht komplett blind sind oder komplett hörgeschädigt, sondern auch so Zwischenstufen. Also auch eine ältere Person kann ja eine Sehbeeinträchtigung haben oder eine Hörbeeinträchtigung und dass man eben die mit einschließt. Also wenn man jetzt Videos hat, dass die auf jeden Fall auch gelesen werden können, also dass man den Text lesen kann oder wenn jemand nicht lesen kann, dann eben andersrum, dass man sich vorlesen lassen kann. Und ich finde, das sind so Must-Have-Features eigentlich. Mhm. Also ohne dem würde ich nicht mehr rausgehen wollen. Egal, ob man sagt, wir haben eine junge Zielgruppe auch dafür. Ja. Weil es eröffnet ja eigentlich nur Potenziale und es schließt einfach niemanden aus. Und das finde ich halt im Gesundheitskontext besonders wichtig. Und was mir auch noch einfällt oder wo ich sage, das darf man auch nicht außer Acht lassen, ist, oft wird die App ja nicht nur von der eigentlichen Zielgruppe genutzt, sondern der Einstieg ist vielleicht über einen Angehörigen, also gerade irgendwie so Thema Demenz oder so. Dann ist es ja meistens nicht der Dementkranke, der sagt, ich will jetzt diese App, sondern vielleicht ist es der Angehörige, der sagt, du, wenn wir das hier installieren als Hilfe im Alltag, dann wäre das bestimmt gut für dich. Und auch an diejenigen muss man denken. Also die App, bevor sie runtergeladen wird, also die fällt ja nicht vom Himmel, sondern es gibt ja irgendwie ein Einstieg, es gibt vielleicht eine Webseite, irgendwo Werbung, wie auch immer, dass man diesen ganzen Pfad mitdenkt. Also wie kommen die Nutzerinnen zu dem Produkt, wie nutzen sie das auch dann dauerhaft und dann auch so als Multiplikatoren ja, die zu sehen und auch da dann so Funktionen einzubauen, dass man das vielleicht leicht teilen kann, dass man sagen kann, hey, guck mal, ich habe jetzt mein, ja, das und das gesteigert, die App hat mir darin geholfen, also dass man den Weg in die App rein, aber auch aus der App raus betrachtet, ja, und auch die verschiedenen Perspektiven, also auch die Verordnerinnen mitdenkt. Also wenn es jetzt zum Beispiel eine DiGA ist oder wenn es eine App ist, die von der Krankenkasse supportet wird, dass man die Verordnerinnen mitdenkt oder die Ärzte. Manchmal gibt es ja auch irgendwie eine App, wo Ärzte darauf zugreifen können. Auch da muss man ja darauf achten, dass die App nicht Entscheidungen vorwegnimmt. Dass ja immer noch jetzt der Arzt oder die Ärztin sagt, das und das ist jetzt eine Empfehlung und nicht die App sagt, das würden wir empfehlen. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt bei eurer App, aber in anderen Kontexten hat man ja oft die App als Schnittstelle zwischen einem Behandler, zwischen einem Arzt oder Ärztin und einem Patienten.
Oh, das finde ich super spannend. Also tatsächlich würde ich da auch gerne nochmal eine Frage stellen. Und zwar, wir haben jetzt schon so über dieses Thema inklusives Design dann ja gesprochen. Mhm. Hast du da irgendwelche Tipps oder generell gibt es da irgendwas, wo du sagst, hey, das hilft Teams irgendwie in Anführungsstrichen sexy Apps für den medizinischen Bereich zu bauen? Also dass man, weil das glaube ich ist eine der wichtigsten Themen, Dinge einfach ein cooles Experience zu, also ein schönes Experience zu gestalten für die Personen, die mit der App interagieren. Hast du da irgendwelche Tipps und Tricks?
Ja, also wir haben uns selber so ein Rahmenwerk geschaffen, das wir auch unseren Kunden anbieten, wo wir dann einfach direkt von Anfang an Design kreieren, was überall schon diese ganzen Kriterien erfüllt, dass es inklusiv wird. Weil ich mache oft die Erfahrung, dass wir beauftragt werden von jetzt zum Beispiel einem Gesundheitsstartup und wir sollen das Design bewerten. Also die haben das halt in Selbstkreation erstellt und wir sollen das bewerten und wir merken halt, okay, es hapert schon an den einfachsten Dingen, also dass der Kontrast zum Beispiel nicht ausreichend ist, dass die Schriftfarbe auf dem Hintergrund nicht ja einen gewissen Kontrast aufweist. Und das sind halt Sachen, das kann man vermeiden, wenn man schon von Anfang an eigentlich diese Kriterienliste hat, die haben wir erstellt und sagt, okay, wenn wir ein Video brauchen, brauchen wir aber auch Vorlesefunktion zum Beispiel. Wenn wir irgendwo, ja, oder einen Text, der sich einblendet. Und wenn wir irgendwie einen langen Erklärtext haben, muss man vielleicht auch mit Bildern erklären oder so. Und das sind halt immer so Stellschrauben und auch, also das Design, also das, was man sieht, ist wichtig, aber auch das, wie es programmiert wird. Also da gehen wir auch schon den Schritt zu gucken, in welchen Parametern oder in welchen Code-Snippets wird das programmiert, dass zum Beispiel Screenreader darauf zugreifen können. Ja. Also es geht dann nochmal eine Ebene tiefer sogar.
Also bis in die Software-Architektur.
Ja, genau. Also dass eben der Aufbau, also der Code für Screenreader lesbar ist. Und dass man auch zum Beispiel darauf achtet, dass jetzt, das hat man ja total gern, also Instagram ist ja so endless scrolling, also da kommst du ja nie ans Ende quasi. Und das sollte man halt verhindern jetzt bei einer App im Gesundheitskontext, weil jetzt so endless scrolling oder irgendwie krasse Verschachtelungen, da kommt halt ein Screenreader zum Beispiel nicht damit klar. Aber wenn es jetzt nochmal so um wirklich eine sehr anspruchsvolle, ansprechende Ästhetik geht, also ich glaube, es ist halt zum einen wichtig, dass man gängige Patterns also verfolgt, also dass man sagt, das ist so ein gewisser Standard oder Logiken oder Elemente, die man kennt, also im Kalender-Icon, okay, weiß jeder mittlerweile, was man damit machen kann, oder so ein User-Icon, okay, wahrscheinlich ist das der Login-Bereich, also das sollte man auf jeden Fall wiederverwenden. Und ansonsten, ich tauche halt immer gerne in die Realität ein, also bei mir ist es halt so, je spezifischer die Zielgruppe, desto leichter ist es für mich, weil ich dann feststellen kann, okay, das sind vielleicht Apps, die links und rechts auf dem Smartphone sind davon, und was verbindet die oder was trennt die auch, und dass man ja so eine Atmosphäre schafft, die einladend ist.
Super spannend. Ja. Okay. Wow. Ja, ich glaube, das ist auch spannend. Also einige Themen kenne ich schon, da haben wir auch schon drüber gesprochen, aber wahrscheinlich ist es auch mal spannend, wenn wir dann nochmal sprechen und du darfst dann die Designkritik bei uns super gerne machen.
Ich hole den Rotstift raus.
Das ist super spannend, ja, auf jeden Fall. Also das sind so Themen, ja, ich glaube, wenn man da ein gutes System schafft, kann man da auch einfach in dem Bereich noch coolere Lösungen bauen, weil man natürlich dazu beiträgt, dass auch Personen, die jetzt sagen, hey, ich habe ein Problem gefunden, ich möchte daran ansetzen, und die dann sagen, hey, okay, ich habe jetzt aber keine Ahnung, welche Themen ich beachten muss, wo irgendwie mögliche Barrieren oder Hürden sind, und dass ihr die somit auch empowert, ja, da die Lösung zu bauen. Also super spannend.
Ja, total. Aber ich habe auch extrem Respekt davor, wenn Gründerteams einfach mal loslegen. Also wenn sie sagen so, wir können die App selber bauen, wir können das irgendwie zur Not selber programmieren, wir basteln das Design zusammen. Also ich habe da extremen Respekt davor, weil dann hat man erstmal was und dann kann man ja darauf aufbauen. Aber es gibt auf jeden Fall viele Fallstricke, die man auch vermeiden kann von Anfang an. Genau. Ja, also insgesamt fand ich das jetzt einen richtig tollen Austausch. Mich würde jetzt noch interessieren, was sind jetzt deine größten Learnings, seitdem du in den Bereich Digital Health abgetaucht bist? Also gibt es etwas, was du jetzt irgendwie doch nochmal anders machen würdest, wenn ihr mit Glaze nochmal von vorne anfangen würdet? Oder würdest du irgendwie andere Kriterien festsetzen, was Erfolg bedeutet für die Umsetzung einer App-Idee?
Ja, das wären jetzt so zwei Themen. Also so in dem Digital Health Bereich, wenn ich da nochmal reingehen würde, ich glaube, da haben wir eine sehr, sehr gute Strategie gehabt. Vor allem auch Michelle, die bei uns da wirklich mittlerweile die absolute Expertin ist in dem Bereich. Und Margot, der dann so sein Hintergrundwissen aus dem Medizintechnikstudium reinbringt. Da sind wir gut aufgestellt und ich glaube, da sind wir tatsächlich auch sehr gut rangegangen, weil wir uns direkt die Person geholt haben, die eben die Kompetenz haben, die wir brauchen und nicht irgendwie gesagt haben, hey, wir müssen uns alles neu erarbeiten und das Rad neu erfinden, sondern direkt gesagt haben, hey, es gibt Leute, die haben da eine sehr hohe Kompetenz und die nehmen wir mit rein und wir binden die in eine Art ein, die für uns eben auch als Startup gut machbar ist. Und ansonsten zum Thema Startup gibt es natürlich super viele Sachen. Also das ist das Spannende, so wenn man so First-Time-Founder ist, da würde ich extrem viel nochmal anders machen. Nicht, weil es schlecht war an sich, sondern weil es besser geht. Also wenn wir zum Beispiel drüber nachdenken, Ownership würde ich viel schneller nochmal angehen, dass wir im Team sagen, hey, das sind die Themen, worum wir uns kümmern,
Und
sodass wir da viel mehr
Verantwortlichkeiten
Struktur drin
festlegen.
haben. Genau, das hat wahnsinnig gut geklappt. Tatsächlich hätte ich auch nochmal schneller die Nische gesucht. Also wir sind erst breit reingegangen. Es hat uns viel geholfen und wir wissen auch, wo wir hinwollen. Das ist super. Aber da hätten wir noch einen Ticken schneller auf unsere Nische kommen können, wo wir sagen können, hey, die haben wir jetzt gefunden und noch schneller Produkt. Also Produkt
Noch
ist
schneller
immer
zum
so, wo ich sage,
Produkt.
wir sind wahrscheinlich schon relativ schnell, aber da kann man noch schneller sein. Also noch schneller iterieren und vor allem das Allerwichtigste, das ist, glaube ich, eins der Key Learnings, Process over Feature. Das heißt, zu sagen, hey, ich gehe nicht dahin und sage, hey, cool, ich will mir dieses Feature bauen, sondern ich gehe hin und sage mir, ich baue mir einen Prozess, wie ich gute Produkte entwickeln kann, von der Idee über die ersten User Stories, über die Validierung der User Stories, über die Value Proposition, über die ausführliche User Journey dann, die ich dann verteste, wo ich dann mein erstes Mockup irgendwie in very low fidelity baue, bis hin zum Vertesten dieses Features. Und dann zum Bau des finalen Features und dann der Freigabe für das Coding. Also diesen Prozess, glaube ich, den wirklich von Anfang an klar zu haben und zu wissen, wie baue ich mein Produkt von der Feature-Idee bis zum finalen Feature, was ich live
Und
pushen kann,
sag mal, wo,
wahnsinnig
an welcher
spannend.
Stelle würdest du anderen empfehlen, die Krankenkassen mit ins Boot zu holen?
Oh, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, es ist, also Krankenkassen ins Boot mitzuholen, ist partnermäßig, würde ich von Anfang an schauen, weil natürlich nicht nur. Also wir haben einen sehr, 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 sehr nutzerzentrierten Ansatz, aber die würde ich auch direkt mit reinholen, weil das sind ja teilweise in dem Fall ist halt Nutzer und Kunde getrennt, weil also es sind dann schlussendlich die Krankenkassen und die haben auch bestimmte Anforderungen. Also die haben Kriterienkataloge, wo sie sagen, das muss erfüllt sein und das hilft halt unglaublich, die auch in den Produktprozess schon reinzuholen, weil man weiß, okay, bestimmte Dinge kann ich jetzt nicht machen, weil da hat die Krankenkasse andere Anforderungen. Und wenn ich da eben von Anfang an reingehe und mit der richtigen Strategie und mit der Einbindung der richtigen, der maßgeblich einflussreichen Stakeholder dann eben agiere, kann ich auch viel, viel schneller gute Produkte und gute Prozesse aufbauen, wo ich dann mein Impact als Unternehmen auch an meine Nutzer und Nutzerinnen bringen kann.
Ja, finde ich auch nochmal sehr, sehr wichtig. Auch für andere, glaube ich, das so als
Ja,
Tipp mitzunehmen, dass
definitiv.
man auch mit ungeschönten
Ja.
Slides oder Pitchfolien
Das
oder
ist
wie
das
immer zur
Wichtigste.
Krankenkasse oder zu
Absolut.
anderen Partnern gehen kann. Weil ich glaube, das ist halt für viele immer die Hürde, dass sie erst so einen
Ja.
Hochglanz-Click-Dummy haben wollen, bevor sie sich trauen, das irgendwie anderen zu zeigen.
Das ist, glaube ich, auch eins der besten Bücher, die ich in der Produktentwicklung generell gelesen habe.
Okay.
The Mom Test. Es geht darum, also es ist
Ah,
genial. Und also da geht es auch gerade darum, also das sind wirklich Top-Unternehmer, ein Top-Unternehmer, der das geschrieben hat. Und da geht es eben auch darum, dass er gemeint hat, hey, klar, wenn du ein wunderschönes Produkt rausgibst, dann wird dir der User nicht irgendwie, dann wird er dir nicht sagen, hey, ja, ist nicht so cool, weil der will dich natürlich auch nicht verletzen. Und wenn du schon mal mit einem Produkt kommst oder wo die Tester sehen, ja, es ist noch gar nicht so ausgereift wahrscheinlich, dann kriegst du auch viel eher ehrliches Feedback.
Ja, und
Und
Mütter können schonungslos
ja,
ehrlich sein.
und ja, und erstens das, aber andererseits, Mütter sind auch so zum Beispiel, oh, du singst toll, Und dann gehst du raus und dann so, oh mein Gott, ich kann ja gar nicht singen. Also manchmal ist es ja auch so in der Richtung. Also es kann beides sein.
Ja, das stimmt.
Und ich glaube, da ist es extrem wichtig zu sagen, hey, ich gehe raus und ich zeige mein allererstes System, weil ich dann erstens schneller bin und zweitens, weil Leute ehrlicher im Feedback sind. Und das kann schlussendlich später einem das Genick brechen. Wenn man die komplette Zeit am Markt und an den Bedürfnissen vorbei entwickelt hat, weil man sogar rausgegangen ist und getestet hat, aber nicht in der richtigen Art und Weise und falsches Feedback bekommen hat.
Ja.
Also das war so, glaube ich, das sind so die Key Learnings. Und wie gesagt, es ist viel um Produkt und rausgehen. Mhm. Rausgehen, Produkt bauen und rausgehen sofort.
Und was sind so die nächsten, oder was ist der nächste Meilenstein für euch?
Bei uns?
Ja.
Tatsächlich ist es bei uns jetzt relativ klar eine klinische Studie. Und da wird es auch noch News geben demnächst. Also da kann und will ich noch gar nicht so viel sagen. Aber wer das spannend findet, der kann uns auch da verfolgen. Genau, ab Oktober ist das der next big step,
eben cool.
Die klinische Studie. Ja.
Dann drücke ich da die Daumen und bedanke mich für das tolle Gespräch, für deine Meinung und für deine Insights aus der Entwicklung. Extrem spannend. Ja, und wünsche dir alles, alles Gute.
Vielen Dank und es hat mir auch viel Spaß gemacht. Und ja, wir hören uns sicherlich, wenn wir nochmal Feedback wollen.
Definitiv.
Danke dir.
Danke dir.